Das Wetter in den letzten Tagen hat uns ja zumindest hier und da schon mal so einen Vorgeschmack auf den nahenden Herbst gegeben. Viele Leute denken da an nasses Laub, rutschige Straßenbahnschienen oder natürlich Dunkelheit. Gerade zum Thema Fahrsicherheit und Radbeherrschung erreichen uns auch immer wieder Fragen von euch für den Alltag und für das sportliche Fahren.
Und genau deshalb wollen wir das in dieser Ausgabe auch mal ein bisschen aufdröseln und uns genauer anschauen. Kaum jemand eignet sich aufgrund seiner sportlichen Vergangenheit dafür besser als Mike Kluge. Querfeldeilenradsport oder auch moderner Cyclocross ist seine Domäne gewesen und auch auf dem Mountainbike hat er ziemlich viele Siege gefeiert. Von einem mehrfachen Weltmeister mit großer Radbeherrschung erhoffen wir uns ganz einfach praktische Tipps und Tricks für den Alltag und sagen hallo und herzlich willkommen hier im Antritt. Mike Kluge, hallo.
Hallo Alia, hallo Christian.
Was ist denn aus deiner Sicht der häufigste Fehler in Sachen Fahrtechnik?
Wow. Also ich denke mal, eine Sache ist, dass die Leute mit dem falschen Reifendruck unterwegs sind. Es gibt einige mit zu wenig und andere mit zu viel. Und das andere ist, dass die Leute nicht richtig wissen, welche Bremse eigentlich die richtige ist, um einen relativ kurzen und schnellen Bremsweg hinzubekommen.
Dann fangen wir doch mal vielleicht mit dem Reifendruck an. Zu niedrig ist vielleicht so der Klassiker, oder? Nie aufpumpen.
Ja, unter den eher so ambitionierten Radsportlern, die denken immer, desto mehr, desto besser. Und das Problem ist, wenn halt einfach zu viel Luft im Reifen drin ist, dann springt der Reifen und nimmt natürlich auch jede Bodenwelle, jede Kante, jede Wurzel, gerade im Gelände halt mit und dann springt das Rad hin und her. Und ein Rad in der Luft gibt halt keine richtige Möglichkeit, sicher zu steuern. Klar, man hat ein bisschen weniger Rollwiderstand, aber die Sicherheit leidet da gerade im Grenzbereich, wenn es mal abrutschen oder wegrutschen sollte, weil dann hast du nur ein ganz kleines Zeitfenster, um vielleicht Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Das heißt, beim sportlichen Fahren, um das mal einmal aufzudröseln, da sind die Leute, die versuchen, über 8 Bar in ihren Reifen reinzupressen, nicht so gut beraten.
Genau, richtig. Ja, ich meine, 8 Bar war ja mal irgendwann mal in Ordnung gewesen bei einer Reifenbreite von 19 Millimeter. Aber nun haben auch viele Radsportler mitgekriegt, dass nicht ein unheimlich schmaler Reifen, sondern halt auch ein Reifen mit ein bisschen mehr Durchmesser. Und heute sind eigentlich gängig so im sportlichen Rennradbereich 25, 28, vielleicht auch 32 Millimeter Reifen, dass man dort logischerweise aufgrund der größeren Innenfläche des Mantels man weniger Luftdruck fährt. Das heißt also, was damals irgendwie 8 Bar waren, da reichen heute eigentlich 4,5 und 5 Bar aus beim Großvolumen Reifen, der am A mehr Komfort gibt, B weniger durchschlägt und C mehr Sicherheit gibt im Grenzbereich.
Wie sieht's denn im Alltag aus? Also ich nutze mein Rad tatsächlich, um in der Stadt von A nach B zu kommen. Worauf sollte ich da achten in Sachen Reifendruck?
Naja, ein zu harter Reifen, das heißt natürlich auch, ich muss extrem konzentriert fahren, weil wenn du dort halt irgendwo drüber fährst, dann gibt es halt einen Schlag und wenn du nicht gerade 160 mm Federweg wie beim Enduro nicht zur Verfügung hast, dann kriegt dieser Schlag natürlich aufs Fahrrad und damit halt auch du als draufsitzende Person. Deswegen ist natürlich ein etwas weicher Reifendruck besser, weil ganz klar, wenn man sich so vorstellt, man fährt über was rüber und der Reifen hat, der gibt so nach, dass sich so ein bisschen um diese kleine Wurzel, diesen kleinen Stein so drüber legt. Und damit ist halt in dem Reifen, wenn man ihn ein bisschen weicher fährt, und da rede ich jetzt so von 2,5, 3, 3,5 Bar, abhängig halt vom Reifendurchmesser und auch von der Maulbreite der Felge, ist es natürlich angenehmer. Es filtert mehr weg und gibt mir auch, wenn es mal passieren sollte, dass das Rad wegrutscht, ein bisschen mehr Zeit, den Fuß vielleicht vom Pedal zu kriegen und nicht unbedingt mit der Kniescheibe zu bremsen.
Das heißt, gleichzeitig aber auch zu wenig ist auch schlecht, weil dann schlägt es durch, zum Beispiel beim Bordstein.
Es schlägt durch zum einen und dann, wenn du natürlich auch gerade so in so eine Kompression reinfahren solltest, in Verbindung mit einer Lenkbewegung, dann kann der Reifen sogar runterwalken. Also runterspringen nicht unbedingt gleich, aber jedenfalls kannst du denn für einen Moment eine relativ unkontrollierte Reaktion von dem Reifen kriegen, weil er einfach dann nicht mehr seine runde Form hält, sondern einfach von der Felge so ein bisschen runterwalkt.
Was ist Kompression?
Ja, in dem Moment, wo ich halt irgendwie durch irgendwas durchfahre, wo es mich eigentlich mehr auf den Untergrund drückt und manchmal halt, je nachdem, auf der Radrennbahn hat man teilweise bis zum 5-fachen Gewicht, was auf das Rad auf einmal wirkt. Und wenn man halt durch so eine Kompression durchfährt, durch so eine Bodenwelle, durch eine Vertiefung, kann schon mal das Doppelte oder das Dreifache Gewicht sein.
Jetzt hast du über den Reifendruck gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Thema Bremsen aus? Worauf sollte ich da achten bei meinem Stadtrad?
Dass die funktionieren.
Und woran merke ich das? Einfach austesten, oder?
Ja, das ist austesten natürlich. Das heißt, zum einen würde ich anfangen mit der Hinterradbremse. Ich würde mich mal einfach mal mit dem Ellbogen mal draufstützen mit meinem Körpergewicht und dann die Bremse zuziehen und gucken, ob ich das Hinterrad schnell zum Blockieren bekomme. Und dann vorne genauso. Sollte das nicht der Fall sein, dass ich mit meiner entweder Hand- oder Fußkraft es nicht hinbekomme zu bremsen, dann sind wahrscheinlich die Bremsbeläge nicht in Ordnung. Das kann daran liegen, dass sie vielleicht abgefahren sind. Das kann daran liegen, dass sie vielleicht auch Öl abbekommen haben. Gerade in der heutigen Zeit wird ja sehr viel mit Scheibenbremsen gebremst. Und wenn eine Scheibenbremse einmal Öl abgekriegt hat, ist dieser Bremsbelag defekt. Den kriegt man auch nicht mehr sauber. Da kann man mit Bremsen reinigen und so weiter rangehen. Dieser Bremsbelag hatte nicht mehr die volle Performance. Und bei Felgenbremsen, was ja noch so die alte Variante ist, ist natürlich auch wichtig, dass A, die Bremsbeläge, also der Gummibremsbelag auf der Felgenflanke natürlich wirklich stimmig aufliegt und die natürlich auch fettfrei ist, weil alles, was an Fett auf der Felge sich befindet, verlängert den Bremsweg und ja, damit entsteht natürlich ein bisschen mehr Gefahr, rechtzeitig zum Stehen zu kommen.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber du hast auch so ein bisschen angedeutet, richtiges Bremsen ist auch nicht immer ganz intuitiv.
Ja, ich gebe nur bei meinen Bike Events sehr oft auch diese Sicherheitstrainings und das Erste, was wir machen dabei, ist halt das richtige Bremsen. Und ja, wenn ich jetzt mal die Frage stelle, was glaubt ihr denn? Bis zu wie viel Bremswirkung kriegt man denn aufs Vorderrad? Was glaubt ihr?
Für die gesamte Bewegung sozusagen?
Genau, genau. Puh. Bis zu wie viel? 50%? 70? 100?
Na, 100 wäre, glaube ich, schlecht.
Ja, das ist ein bisschen viel. 70 würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, 70 ist nah dran, Alea, aber es sind bis zu 100%. Weil in dem Moment, wo das Hinterrad abhebt, hängt die gesamte Bremswirkung auf dem Vorderrad. Natürlich soll man so bremsen, dass das Hinterrad auch auf dem Boden ist, um einfach damit eine zusätzliche Verzögerung zu erzielen. Aber wenn du halt extrem hart, auch unter dem Stressaspekt und der Angst, die natürlich dazukommt, zu hart bremst, geht immer mal das Hinterrad hoch und dann hängt in dem Moment alles praktisch an dem Vorderreifen, also zu 100%. Und das heißt natürlich, die meisten neigen denn zu dem fatalen Gedanken, dann will ich mal noch mehr bremsen, um mir noch mehr Sicherheit zu verschaffen. Aber das ist dann im Prinzip paradox. In so einem Fall sollte man einfach die Bremse wieder ein bisschen loslassen, dass das Hinterrad wieder runterkommt und man damit auch wieder Kontrolle hat, gegebenenfalls nochmal nachzusteuern. Weil in den meisten Fällen reagieren Leute eigentlich schon relativ gut mit dem Bremsen, bloß sie sind nicht mehr in der Lage, den Bremsgriff wieder zu lösen. Und mit dem fest verkrampften, gehaltenen Bremshebel kommt es dann zum Überschlag und damit dann zu einer Vollpension im Krankenhaus für mal mindestens 2 Wochen.
Wie lerne ich das denn? Also muss ich das wirklich austesten oder also wie komme ich da hin?
Man kann es natürlich selber machen, logischerweise, aber am besten ist sowas natürlich in Kursen mit anderen Leuten zusammen. Einmal, wenn man parallel miteinander fährt und einer sagt, komm, ich gebe jetzt mal ein Signal, 3, 2, 1, bremsen und dann fängt man mit der Hinterradbremse erstmal an und guckt, ob sein Partner vielleicht viel früher oder viel später steht. Das heißt also, ich muss an den Punkt kommen, dass ich den Reifen so weit praktisch einbremse, dass er unmittelbar kurz vor dem Blockieren ist, dann habe ich natürlich die maximale Bremswirkung und den kürzesten Bremsweg. Das macht man am besten erst mit dem Hinterrad und das gleiche natürlich auch mit dem Vorderrad, aber sich da halt auch langsam rantasten, weil ich hatte bei mir im Event auch schon mal Leute gehabt, die meinten, nachdem ich sage, und jetzt mal die Vorderbremse, die haben die komplett zugemacht und sind dann natürlich über den Lenker geflogen. Das heißt, da muss man sich natürlich rantasten, das kann man halt nicht von jetzt auf gleich lernen.
Hast du da eine Faustregel, wie man merkt, dass das Rad noch nicht blockiert, aber schon zu 100% bremst?
Ja, beim Hinterrad eigentlich relativ leicht, weil dann bricht das Hinterrad einfach mal aus. Ja, also in dem Moment, wo ich blockiere, sucht sich das Hinterrad den einfachsten Weg, physikalisch. Also normal rollt es ja am einfachsten in die Richtung, wie es auch zeigt. Bloß in dem Moment, wo ich dem Reifen eine zu hohe Fahrperformance abverlange, dann sucht er sich seinen eigenen Weg und dann blockiert er einfach und dann rutscht er halt in die Richtung weg, was für ihn physikalisch am einfachsten ist. Beim Vorderrad im Prinzip ähnlich, wenn ich zu hart bremse. Entweder ist der Boden so, hat er so viel Grip, was jetzt auf dem Asphalt der Fall wäre, dann geht's Hinterrad hoch. Und wenn ich auf Schotter unterwegs wäre, was natürlich ein sehr schwieriger Untergrund ist, den richtig zu berechnen, dann rutscht das Rad irgendwann mal entweder nach links oder rechts weg. In dem Moment, wo das passiert, ist es für die meisten, die nicht die Erfahrung haben, zu spät und vorbei.
Jetzt hast du schon verschiedene Bodenbeläge angesprochen, nämlich zum Beispiel Schotter oder Asphalt. Gibt es da irgendwie eine Faustregel, auf welchem Boden ich was beachten sollte oder wie ich da vorgehen sollte?
Also Schotter, Sand und feuchtes Holz. Also besonders feuchtes Holz. Also feuchtes Holz ist im Prinzip zu sehen, wie als ob jemand dir Spülmittel auf die Fliesen kippt. Also in dem Moment, wo du mit dem Rad, dich mit dem Gummireifen auf feuchtem Holz befindest, solltest du keine Schräglage mehr einleiten und solltest du auch kein Bremsmanöver auf dem feuchten Holz machen. Auf Schotter als auch auf Sand, natürlich muss man damit ein bisschen Gefühl fahren. Definitiv nicht so massiv in die Bremsen reinlangen wie auf der Straße, weil einfach der Untergrund den Grip überhaupt nicht zulässt.
Jetzt sind wir schon beim Thema Fahren. Du hast gesagt, Ausweichen ist auch sehr, sehr wichtig im Vorgespräch, was wir geführt haben. Was ist denn richtiges Ausweichen? Wie kann ich denn das lernen?
Bestes Beispiel, ich habe sowas auch bei mir auf meiner Website drauf, da kann man sich sowas ansehen, wie ich das auch mache, weil manchmal erklären ist es relativ schwierig, aber ich versuche es trotzdem auch. Jeder kennt Situationen, er fährt mit dem Auto im Straßenverkehr, es geht plötzlich eine Autotür auf und Bremsen ist tatsächlich zu spät, weil die Tür unmittelbar vor uns aufgegangen ist. Dann gibt es, um dort daran vorbeizukommen, nur eine und schnelle Möglichkeit. Das ist die, entweder nennt man es beim Motorradfahren Countersteering oder ich nenne es paradoxe Lenkbewegung. Das heißt, ich muss erstmal für eine Mikrosekunde in Richtung der Gefahr lenken. So, in dem Moment, wo ich in die Gefahr lenke, kippt das Fahrrad automatisch weg von dem Auto. Und in der unmittelbaren nächsten, in dem nächsten Moment kann ich dann praktisch das Ausweichmanöver, das eigentliche, nach links um die Autotür ausweichen einleiten. Weil wir fahren ja nicht im Auto, statt auf vier Rädern, sondern wir fahren auf dem Fahrrad. Und wenn wir geradeaus fahren, sitzen wir zentral auf dem Rad drauf. Das heißt, wenn ich eine Linkskurve fahren will, muss ich erstmal, in dem Fall, wenn so eine Tür aufgeht, super schnell mein Gewicht nach links kriegen. Und es geht nur mit diesem paradoxen Lenken, also nach rechts einschlagen, dann kippe ich oben nach links und im unmittelbaren nächsten Moment kann ich dann nach links einlenken. Da gibt es noch ein paar weitere Sachen, die man beachten muss, aber das wäre jetzt, glaube ich, hier zu viel Information.
Ja, aber es ist, glaube ich, tatsächlich für viele Leute ungewöhnlich, dass man Richtung Gefahr sozusagen erstmal lenken muss.
Ja, definitiv. Und ich erlebe das oft, wenn ich von hinten komme, so auf asphaltierten Wirtschaftswegen, wo Ehepaare mit ihren E-Bikes unterwegs sind. Und dann fahren sie natürlich oft auch komplett über den ganzen Weg verteilt. Und wenn man dann von hinten ruft und pfeift, dann wollen sie eigentlich ausweichen. Also sie wollen nach rechts rüberfahren, aber eigentlich wackeln sie nur mit dem Lenker und kommen gar nicht rüber, weil es halt kein Auto ist mit vier Rädern. Deswegen sind zwei Räder per se natürlich schon schwerer, viel schwerer zu fahren, viel schwerer zu kontrollieren. Und deswegen ist eigentlich auch bei der zunehmenden Zahl von Fahrradfahren, besonders auch bei E-Bike-Fahren, wäre es eigentlich zu empfehlen, für die eigene Sicherheit da einfach tatsächlich mal so ein Fahrsicherheitstraining mitzumachen.
Dann habe ich noch einen Klassiker im Kopf, was das Ausweichen angeht, nämlich die Straßenbahnschiene, die ja immer wieder FahrradfahrerInnen zum Verhängnis wird. Oder da gibt es zumindest unserer Beobachtung nach einfach viele schwere Unfälle. Hast du da vielleicht Tipps?
Definitiv. Vermeiden. Am besten den großen Bogen drum machen und dann natürlich nicht im spitzen Winkel drüber fahren. Ja, und vor allen Dingen halt bei Feuchtigkeit ist natürlich nochmal umso wichtiger, weil da neigt natürlich der Gummireifen auf dem Metall natürlich sich schnell gerne dort einzufädeln. Das heißt also, denn mit einer ganz klaren Richtung praktisch drüber und nicht so in so einem spitzen Winkel, also so halb parallel so rüberfahren. Das birgt einfach ein Risiko, dass da in Tatsache der Reifen einfädelt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Faustregel. Ich muss aber gerade an eine Kreuzung hier um die Ecke denken, hier in Leipzig. Da struggle ich jedes Mal, weil ich jedes Mal denke, scheiße, wie komme ich jetzt hier gut drüber? Und zwar gibt es eine Straßenbahnschiene, die geradeaus geht und gleichzeitig biegt aber auch eine andere Straßenbahnschiene ab. Das heißt, ich habe sich überkreuzende Straßenbahnschienen plus noch eine Verkehrskreuzung. Was mache ich in so einem Fall?
Wow, das müsste ich jetzt eigentlich, um dir jetzt wirklich was ganz Genaues und auch Stimmiges zu sagen, müsste ich das jetzt sehen können. Ich kann im Prinzip eigentlich nur das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wichtig ist einfach, dass man nicht im spitzen Winkel drüber fährt, sondern wirklich am besten natürlich im rechten Winkel. Ja, damit habe ich die größte Sicherheit, dass sie dort nicht reinkommen. Oder würde bei Regnen einfach lieber einen kleinen Schlenker und einen kleinen Umweg fahren, bevor ich das Risiko eingehe, speziell auch beim schmalen Reifen, da vielleicht reingezogen zu werden. Weil manchmal ziehen dann solche Straßenbahnschienen auch magnetisch an.
Ja, also dann doch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, lieber ausweichen. Also lieber zur Kreuzung vorfahren und da dann im rechten Winkel drüber.
Genau, richtig, genau.
Jetzt bist du ja beim Sport, ich sag mal vor allen Dingen beim Querfeld ein, aber natürlich auch beim Mountainbike-Fahren mit ganz unterschiedlichen Hindernissen ja beschäftigt gewesen und herausgefordert gewesen, auch mit ganz unterschiedlichen Untergründen, ein paar hast du auch schon genannt hier im Gespräch. Dabei spielt auch immer Balance eine wichtige Rolle, das hast du auch, glaube ich, beim Ausweichen bei der Autotür schon so ein bisschen angesprochen. Wie finde ich denn die richtige Balance?
Im Prinzip ist es ja folgendermaßen, um mit dem Fahrrad geradeaus zu fahren, sind mehrere Sachen halt mitverantwortlich. Also einmal, desto schneller ich fahre, desto mehr Stabilität bekomme ich durch die Räder. Ich habe ein Vorderrad und habe ein Hinterrad. Und wir kennen ja alle so das Spiel so mit dem Kreisel. Wenn man den Kreisel so andreht auf den Tisch und man trifft es richtig gut, der ist also richtig schnell unterwegs und man tippt den so mit dem Finger dagegen und will ihn so aus der Spur bringen, aber der zentriert sich wieder und läuft dann anschließend wieder kerzengerade. Wenn der seine Dynamik verliert, also relativ am Ende, und du tippst ihn an, dann fällt der Kreisel sofort um. So, und von denen haben wir im Prinzip zwei im Fahrrad. Das heißt, desto schneller die sich drehen, desto mehr unterstützen die mich, über holprige Untergründe drüber zu kommen. Also hilft mir zur Stabilität. Und zum anderen gleiche natürlich mein Gewicht oder meine Balance aus mit der Lenkbewegung. Ja, wenn ich also nach rechts kippe, dann muss ich logischerweise nach rechts einschlagen, um das wieder zu egalisieren. Und solche Sachen würde ich einfach auf Parkplätzen, wo ich sicher bin, da kann ich jetzt wirklich auch mal nach unten gucken und muss nicht unbedingt auf den vor mir verlaufenden Verkehr achten, dass ich dann ein Gefühl für kriege. Das heißt, man muss da schon ein bisschen Zeit investieren. Es gibt halt im Leben nichts umsonst. Aber wenn man das mal für sich gemacht hat und es ein bisschen verstanden hat und auch das Thema der Kreiselwirkung, ich habe das auch bei mir oft, wenn ich Fahrtechnik-Trainings gebe im Gelände und die relativ neueren Fahrenden sehr langsam über Wurzeln und Steine drüber, dann bekomme ich richtig Schwierigkeiten selber, weil ich so langsam niemals fahren würde.
Also manchmal ist schneller sicherer.
Genau, genau. Es gibt dir einfach eine Dynamik, eine Stabilität. Und wenn du, und das solltest du natürlich per se vermeiden, wenn du über losen Untergrund oder auftretende Wurzeln oder ein paar Steine und so weiter, darauf solltest du natürlich, wenn es möglich ist, nicht bremsen, weil das natürlich negativ die Kontrolle deines Rads beeinflusst.
Das finde ich nochmal ganz interessant, dass du sagst, ich verkürze mal so ein bisschen. Eigentlich ist auch oft das Nichtbremsen und das vorausschauende Gucken und dann entscheiden, nicht zu bremsen, auf der Wurzel, auf dem Holz, auf dem Schotter, auch sehr, sehr wichtig.
Vollkommen richtig, weil es gibt ja, wie gesagt, der Reifen will physikalisch eigentlich, will er geradeaus fahren. Also der Reifen ist aber eigentlich dein Freund, solange du ihn überbelastest. Wenn du eine Kurve in einer Schräglage fährst, auf einen Untergrund, der rutschig ist oder vielleicht nicht einen optimalen Grip bietet und du dazu auch noch willst, dass der Reifen auch noch bremst, dann sagt der Sportsmann, ich bin raus, und der nimmt dann den einfachsten Weg des Widerstandes. Und damit hast du dann keine Kontrolle mehr. Aber solange du auch so ein bisschen mitdenkst für den Reifen, desto länger ist der bei dir und bringt dich genau dahin, wo du hinsteuerst.
Dann würde ich gerne vom Reifen noch zum Sattel kommen. Das ist nämlich ein Fahrradteil, an das viele beim Thema Fahrsicherheit vielleicht nicht als erstes denken. Du sagst aber, das ist total wichtig. Warum denn?
Ja, das Wichtige ist beim Sattel, dass du, also die meisten kennen den Sattel eigentlich nur von Sitzschmerzen, ja, oder dass es irgendwie wehtut. Wenn man ein bisschen sportlicher fährt und sich über Gedanken macht, kann man mit dem Sattel auch steuern und sich vor allen Dingen auch einen kürzeren Bremsweg verpassen, was natürlich abhängig ist. Zum Beispiel Escolab hat relativ weiche Heckpartien an den Sätteln. Das heißt also, wenn ich mal bremsen muss, ist es natürlich wichtiger, dass ich beim extremen Bremsen mit meinem Körpergewicht weit nach hinten gehe, auf dem Sattel sitzen bleibe und vielleicht sogar fast hinter dem Sattel sitze. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Gewicht ganz weit hinten habe, auf dem Sattel, kann ich das zu härter bremsen am Vorderrad? Das Hinterrad geht nicht hoch und damit habe ich natürlich einen sehr kurzen Bremsweg. Das ist eine. Wenn Steilberg hoch geht, ist es auch wieder wichtig, dass ich eine Nase habe am Sattel, die mir eine Auflagefläche bietet, auf der ich auch sitzen kann, ohne Schmerzen zu bekommen. Und wenn ich Kurven fahre, kann ich im Prinzip auch bei einer Linkskurve mit meinen rechten Innenschenkeln ein bisschen auf die Nasenspitze drücken und umgekehrt in der Rechtskurve von der linken Seite mit dem Innenschenkel auf die Nasenspitze drauf drücken. Und somit kann ich da auch ein bisschen steuern und habe auch damit ein ruhigeres Fahren. Weil die Kontaktpunkte, die du hast, sind einmal die Hände am Lenker, das ist das Gesäß und sind die Füße am Pedal. Und wie gesagt, wenn du Kurven fährst, kannst du halt auch mit dem Innenschenkel noch an der Nasenspitze ein bisschen mitsteuern.
Warum kann ich denn mit den Innenschenkeln an der Nasenspitze steuern?
Ja, du kannst im Prinzip damit so ein bisschen Druck auch nach vorne ausüben, weil die Sattelspitze steht ja über dem Seatpost, Sattelstütze. So, und damit habe ich ja vorne ein bisschen Druckpunkt, also ich habe ein bisschen Hebelkräfte. So, wenn ich jetzt von oben dort drauf drücke, drücke ich automatisch das Fahrrad vorne ein bisschen weiter runter. Und um eine Kurve zu fahren, um keinen Gripverlust zu haben, muss ich natürlich das Fahrrad vorne runterdrücken, also mehr Gewicht nach vorne bringen, was ich natürlich auch per se dadurch erreiche, dass ich nach vorne rutsche und damit praktisch mehr Gewicht auf den Handballen und damit auf den Lenker übertrage.
Ein Ding, an das fast alle denken, wenn es um Sicherheit geht, ist natürlich der Helm, gerade wenn es schneller und vielleicht auch ein bisschen gefährlicher wird. Wann sitzt denn so ein Helm richtig? Da habe ich auch schon alles gehört.
Ja, bei der Tour de France soll man vielleicht nicht gerade zugucken und sich abgucken, wie die Jungs da unterwegs sind, weil die haben teilweise den Helmgurt, der hängt wie so eine Goldkette, los am Kinn runter. Der Helmgurt unten sollte erstmal, da sollten vielleicht noch zwei Finger so durchpassen. Also sollte jetzt nicht so eng sein, dass ich keine Luft mehr kriege und nicht mehr schlucken kann. Aber er sollte schon relativ dicht unter dem Kinn sein. Und dann sollten natürlich die Gurte, die rechts und links vom Helm runterkommen, also vor und hinter dem Ohr, sollten auch anliegen und zwar gleich anliegen. Und zwar so, dass wenn man vorne praktisch mit dem Handball einfach mal gegen den Helm drückt, dass der Helm sich nicht komplett runterzieht und auf einmal im Nacken hinten hängt. Was man auch nochmal zusätzlich einstellen kann und was eigentlich alle hochwertigen Helme heutzutage haben, nochmal eine Helmjustierung am Hinterkopf. Damit kann ich im Prinzip den Spanngurt, der praktisch um den Kopf komplett einmal rumgeht, da auch nochmal den Helm fixieren und genau auf meine Größe einstellen. Auch wieder so, dass dir nicht die Adern rauskommen, aber so, dass er schon, ich sage mal, wie so eine Baseballmütze so drauf sitzt. Ja, und wenn man die Sachen beachtet, dann verrutscht der Helm wenig und dann hat man natürlich auch denn die volle Funktion und Sicherheit, wenn man mal hinfällt, weil nichts wäre ungeschickter, wie wenn ich den Helm aufhabe, der Gurt ist lose, die Einstellung stimmt nicht und der Helm rutscht mir runter und ich habe dann trotzdem nachher eine Beule am Kopf und das Tragen war umsonst.
Also nicht zu lose, aber Abdrücke sollte man auch nicht bekommen.
Ja, ich meine, im Sommer, wenn es richtig heißt und so weiter, dann lässt sich das nicht ganz vermeiden. Aber ja, da ist jeder selber eigentlich gefordert. Will er die Sicherheit für sich haben, für den Fall des Falles? Und keiner wird ja sagen, wann es mal der Fall sein wird, sondern er passiert einfach. Und dann musst du halt dein Material oder in dem Fall dein Helm richtig eingestellt haben.
SportlerInnen fahren ja oft auch mit Radhandschuhen. Im Alltag habe ich das tatsächlich noch relativ selten beobachtet. Wann sind die denn aus deiner Sicht empfehlenswert?
Wenn man stürzt, wäre das gut, die anzuhaben. Weil als Rennfahrer ist das Schlimmste, wenn du mal irgendwie doch mal stürzt und du rutschst mit der Handfläche über die Straße oder vielleicht ungünstigerweise sogar über einen Schotter und hast die Handflächen offen. Bis diese Hornhaut innen wieder verheilt ist, geht mal, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Monate. Und bis dahin, ich meine, wie oft man sich die Hände wäscht und so weiter, erst dann fällt einem eigentlich auf, wie oft man seine Hände eigentlich braucht. Und für mich auch ein bisschen unverständlich, weil auch viele Straßenprofis fahren ohne Handschuhe. Die Aussagen sind denn, sie brauchen mehr Gefühl, aber ich glaube, wer den richtigen Handschuhpartner sich aussucht, der hat da optimales Gefühl. Aber ich möchte einfach nicht das Problem haben, dass ich nach dem Sturz vielleicht Prellung, die lassen ihn nicht vermeiden. Aber durchs Tragen des Helms und durch Tragen der Handschuhe kann ich erstmal somit meine Verletzung erstmal weitestgehend reduzieren.
Ja, also das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, was so den ambitionierten Sport angeht. Aber gleichzeitig muss man vielleicht dann im Alltag eigentlich keinen Handschuh tragen. Es sei denn, ich habe große Angst hinzufallen.
Ja, ich hat er gesagt, ja, vorhin schon, man kann sich den Moment nie aussuchen, ne? Ist ja leider nicht, wünscht er was, sondern die Sachen, die passieren einfach mal. Und die Handschuhe, die heute auf dem Markt sind, die sehen ja eigentlich schon richtig cool aus und gibt's auch in allen Farben und Formen und belüftet und so weiter. Also ich fahre immer mit Handschuhen.
Auch zum Bäcker?
Nein. Okay, gut, stimmt, nicht immer. Also fast immer. Zum Bäcker fahre ich nie mit Handschuhen. Aber wenn jetzt sonst so ein bisschen, ich sage mal, alles, was so über 3-4 Kilometer geht, da fühle ich mich einfach wohler. Ich kann doch nicht ohne Brille fahren. Ja, ich möchte auch jetzt mal irgendwelche Fliegen ins Auge fliegen und du den irgendwie hektisch an den Augen rumwischst. Und ich habe schon genug Stürze gehabt und ich denke mal, ich bin auch noch gesund und am Leben, weil ich Helme getragen habe, wo mir im Helm 2 Steine so in Murmelgröße drin steckten. Wenn ich dort so auf den Kopf gefallen wäre, ich weiß nicht, ob ich da nochmal so aufgestanden wäre.
Gibt es bei dir Situationen, wo du so im Alltag denkst, oh Gott, den würde ich gerne mal Fahrsicherheitstraining geben?
Oh, einige. Ich denke mir, dass es gar nicht so schwierig ist, diese Sachen zu lernen, sondern man muss sich einfach nur bewusst werden, was man eigentlich vermeiden kann, wenn man so ein bisschen weiß, wie das funktioniert. Und B, was es auch wiederum für einen Spaß bringt, zu verstehen, wie so ein Fahrrad funktioniert. Ja, und dann ist man automatisch auch noch mehr motiviert, auch noch mehr mit dem Rad zu machen. Und das ist immer für mich immer toll, wenn ich so Events habe und die Leute am ersten Tag so anfangen. Und natürlich gucke ich erstmal, was sie so können bzw. nicht können. Und freue mich dann immer, wenn die so nach 3-4 Tagen wirklich Sachen fahren, wo ich dann natürlich auch so ein bisschen ins Schwitzen gerade beim Zugucken, aber dann eigentlich schon feststellen muss, dass sie das sehr gut aufgenommen haben und umgesetzt haben. Einfach aufgrund auch der Wiederholung, die man macht, weil nur mit Wiederholung bekannterweise kriegt man auch ein bisschen Motorik rein und damit halt auch ein bisschen mehr Sicherheit.
Der ehemalige Cross-Weltmeister und Mountainbike-Weltcup-Sieger Mike Kluge hier im Fahrrad-Podcast antritt. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und Tricks.
Gerne. Gern geschehen.
Und ich habe gelernt, der Reifen ist dein Freund. Danke dafür.
Genau.